Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag aus dem Nachrichtenstudio begrüßt Sie heute Jana Herbekova.
Nachrichten.
Šaško zur Verabschiedung des Gesundheitsgesetzes. Neues Baugesetz verabschiedet. Modernisierung des Wasserkraftwerkes Gabčíkovo. Der slowakische Gesundheitsminister Kamil Šaško schätzte die Verabschiedung des Gesetzes im Zusammenhang mit der Abkommen mit der Ärztegewerkschaft im Parlament hoch. Nach der Abstimmung hob er vor Journalisten die konstruktive Diskussion hervor. Er betonte jedoch, dass es im Gesundheitswesen nicht nur um Krankenhäuser gehe und dass er sich in Zukunft auch auf andere Themen konzentrieren wolle. Allgemeinmedizin, ambulante Gesundheitseinrichtungen, Prävention und andere Themen, die für die Entwicklung des slowakischen Gesundheitssystems wichtig seien. Die Abgeordneten des slowakischen Nationalrats haben am Mittwoch das neue Baugesetz endgültig verabschiedet. Sein Ziel ist es, die staatliche Bauverwaltung zu professionalisieren, den Verwaltungsaufwand in der Wirtschaft zu verringern und das Bauverfahren zu vereinfachen, insbesondere für Einfamilienhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser. Das Baugesetz befasst sich auch mit dem Problem der illegalen Bauwerke oder der verminderten Disziplin im Bauwesen. Die Änderungen werden ab April dieses Jahres in Kraft treten. Die Modernisierung des slowakischen Wasserkraftwerks Gabčíkovo wird zu einer strategischen Investition. Der Vorschlag des stellvertretenden Ministerpräsidenten und Umweltminister Tomáš Taraba wurde am Mittwoch von der Regierung gebilligt. Der geplante Starttermin für die Umsetzung ist Januar 2026. Die Bauarbeiten sollen im März 2036 abgeschlossen werden. Die Investitionskosten für das Projekt werden auf 360 Millionen Euro ohne Mehrwertsteuer geschätzt. Nach den Bewertungen der Europäischen Kommission liegt die Slowakei bei der Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Wiederaufbauplan an fünfter Stelle und gehört damit zu den Spitzenreitern in der Europäischen Union in diesem Ranking. Obwohl einige Maßnahmen überarbeitet werden müssen, sollen der sechste und der siebte Zahlungsantrag noch in diesem Jahr eingereicht werden. Dies sagte der stellvertretende Ministerpräsident für Wiederaufbauplan und Wissenswirtschaft Peter Kmetz vor der Kabinettssitzung am Mittwoch. Die Nachrichten entstanden Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Am Mittwoch haben die Abgeordneten des Nationalrats der Slowakischen Republik ein Gesetz verabschiedet, das Teil einer Vereinbarung mit dem Verband der Ärztegewerkschaften ist. 79 der 141 anwesenden Abgeordneten stimmten für den Antrag. Die Gesetzesänderungen wurden im Rahmen eines abgekürzten Gesetzgebungsverfahrens erörtert. Die Annahme der Gesetze war Ende letzten Jahres die Bedingung der Ärztegewerkschaften für den Rückzug der Massenkündigungen. Gemäß der Vereinbarung mit den Gewerkschaften betreffen die Änderungen die Valorisierung der Ärztegehälter, die Einführung von Personalnormen in Krankenhäusern und die Verkürzung der Arbeitszeiten von Krankenhausmitarbeitern. Auch die Pflichten der Krankenkassen und der Gesundheitsbehörde werden geändert. Die neuen Vorschriften sehen eine Streichung der strafrechtlichen Sanktionen für Verstöße gegen die gesetzlichen Verpflichtungen in Notfallsituationen vor. Die kritische Nichtverfügbarkeit einer stationären Gesundheitsversorgung wird nicht mehr zu den Notfallsituationen gezählt. Außerdem wird die Arbeitszeit von Beschäftigten in stationären Einrichtungen des Gesundheitswesens neu geregelt. Damit kann für all diese Beschäftigten des Gesundheitswesens, die in der kontinuierlichen Gesundheitsversorgung tätig sind, unabhängig von der konkreten Art der Arbeitsgestaltung, die Arbeitszeit maximal im Rahmen der Arbeitszeit eines Beschäftigten im Dauerbetrieb festgelegt werden, heißt es in der Begründung des Vorschlags. Die Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten im Dauerbetrieb beträgt 37,5 Stunden. Garantiert wird auch eine Lohnerhöhung um 9,66% für 2025 ab dem 1. März 2025 und um 6,44% für das Jahr 2026 für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen. Durch die Änderungen sollen die Gehaltserhöhungen für Ärzte so gestaltet werden, wie sie vor der Konsolidierung waren. Eine Ausnahme gilt für Ärzte, die weniger als halbtags im Krankenhaus arbeiten und zugleich für einen anderen Gesundheitsdienstleister tätig sind, mit Ausnahme von Krankenhäusern und Rettungsdiensten. Die verabschiedeten Gesetzesänderungen basieren auf einer Vereinbarung zur sozialen Aussöhnung im Gesundheitssektor, die im Dezember 2024 von Gesundheitsminister Kamil Szaszko im Namen der Regierung mit dem Gewerkschaftsverband unterzeichnet wurde. Darin verpflichtete sich die Regierung, eine Reihe von Forderungen der medizinischen Gewerkschaften zu erfüllen. Durch den Vertragsabschluss konnte ein Zusammenbruch der Krankenhäuser verhindert werden, der nach der Kündigungen von über 3.300 Ärzten drohte. Die Ärzte kehrten unter der Bedingung in die Krankenhäuser zurück, dass die in der Vereinbarung vorgesehenen Gesetze bis Ende Februar 2025 verabschiedet werden. Andernfalls hätten sie die Krankenhäuser im März verlassen.
Und hier das heutige RSI-Magazin Die Slowakei hautnah mit den folgenden Themen. Der Film Blick in den Abgrund des österreichischen Schriftstellers Martin Pollack wühlte 2024 die Slowakei auf. Im Januar 2025 ist Martin Pollack verstorben. Ein Nachruf. Das Schauspiel Bratislava Herz gehört zu den bemerkenswertesten Neuproduktionen am Pavol Orsak Vjestoslav Theater. RSI besuchte eine Aufführung und sprach mit der Autorin Anna Gruskova. Am Mischpult in der Rundfunkpyramide Bratislava ist Eva Medielska und am Mikrofon begrüßt sie Kai Zeisberg. Wir wünschen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International. Hautnah dran.
Der österreichische Schriftsteller Martin Pollack, geboren 1944 in Bad Hall, war eigentlich Journalist, bevor er erst in den 1980er Jahren auch eine Karriere als Literat und Literaturübersetzer begann. 1984 erschien sein erstes Buch, Nach Galizien, ein literarisch-kulturgeschichtlicher Reiseführer in eine multikulturelle Region, die erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wiederentdeckt wurde. Er war unter anderem Kurator der Leipziger Buchmesse und fühlte sich der osteuropäischen Literatur verbunden. Seine Reportagen und Erzählungen erhielten internationale Preise und wurden in 14 Sprachen übersetzt. Am 17. Januar 2025 ist Martin Pollack im Alter von 80 Jahren gestorben. Im österreichischen Standard schrieb Gerhard Zeilinger in einem Nachruf, dass sein Tod mit einer möglichen neuen Regierungsbeteiligung der FPÖ und damit dem drohenden Ende der liberalen Demokratie in Österreich zusammenfällt, ist so traurig wie bitter. Gerade jetzt bräuchten wir seine Stimme dringender denn je. 2004 erschien sein Buch Der Tote im Bunker über seinen leiblichen Vater, einen SS-Sturmbannführer, Mitglied der Gestapo und Kriegsverbrecher. Der Elite-Nazi Gerhard Bast beteiligte sich nach der Unterdrückung des slowakischen Nationalaufstands SNP 1944-45 an der Ermordung von Partisanen und Zivilisten in der Nähe von Banská Bystrica und Ružomberok. Und 20 Jahre später begab sich Martin Pollack erneut auf schmerzhafte Spurensuche, um den Opfern seines Vaters ihre Identität zurückzugeben. So entstand 2024 im Zusammenhang mit dem 80. Jahrestag des SNP der Film Pohľad do priepasti, Blick in den Abgrund, unter der Regie von Jaroslav Wojtek, eine Koproduktion mit dem slowakischen Fernsehen. Den Impuls zum Schreiben beschreibt Pollack darin so. Beim Umgraben im Garten fand er eines Tages ein Stück Metall, eine alte Gabel.
Dann habe ich die betrachtet und sehe dann einen Stempel Waffen-SS. Für mich war das insofern ein bisschen bedrückend, weil immerhin mein Vater bei der SS war und Gestapo. Dass ich sozusagen einem Geist kämpfen musste, nicht zu einem Phänomen, das ich aber nicht wirklich näher gekannt habe. Aber ich habe mir ziemlich lange Zeit gelassen. Das Buch über meinen Vater ist erschienen, da war ich 60.
Der slowakische Schriftsteller und Journalist Michal Vorecký hat als Übersetzer eng mit Martin Pollack zusammengearbeitet, spielt als dessen Begleiter durch die Slowakei selbst im Film mit. RSI sprach mit ihm. Michal, was ist dir aus der Zeit der Zusammenarbeit mit Martin Pollack besonders in Erinnerung und im Herzen geblieben?
Ich glaube, sein Bauernhof im Südburgenland. Wir waren das erste Mal da mit dem Regisseur und mit dem Kamerateam. Und das ist ein wahnsinnig schönes Haus, wo er immer mehrere Monate im Jahr gearbeitet hat. Da hat er auch seine Bücherregale, seine riesige Büchersammlung. Und das war auch sozusagen ursprünglich geplant mein Teil bei der Arbeit am Film, weil ich soll nur das sehr lange Gespräch über sein ganzes Leben und Werk, da soll ich sein Dolmetscher sein in Slowakische, weil ich habe 3 Bücher von ihm übersetzt und der Regisseur gesagt, Michal, du kennst ihn, du kennst sein Werk, seine Bücher, das passt perfekt zusammen. Aber später hat sich herausgestellt, dass Martin Pollack schon gesundheitlich so angeschlagen war, dass er nicht mehr tatsächlich sehr aktiv bei dem Film mitmachen durfte. Und ich war dann als Ersatz sozusagen als sein Übersetzer ins Slowakische auf der Spurensuche des Buches Der Tote im Bunker in Mitteleuropa unterwegs. Vom Brenner über Bratislava, Wien bis nach Liptau, Donovali, Ružomberok. Also das war schon eine unvergessliche Reise.
Habt ihr denn auch darüber gesprochen, ob es nun ein Phänomen unserer Mütter und Väter ist, dass sie sich oftmals nicht mit der Generation ihrer Eltern auseinandersetzen wollen, oder ob dieses Verdrängen und Wegschauen vielleicht generationsunabhängig ein Phänomen ist?
Ich glaube, das bleibt auch in den jetzigen und in den künftigen Generationen sehr ähnlich. Also diese Auseinandersetzung mit dem, wer bin ich, was sind meine Eltern, was haben die getan, vor allem in politisch schwierigen Zeiten. Wir leben wieder in Kriegszeiten. Das heißt, im Fall Martin Pollack war das Sonderfall, weil sein biologischer Vater Gerhard Bast war ja Kriegsverbrecher. Und ich glaube, das Besondere an dem Buch ist gerade der sehr authentische Versuch, kritisch mit der eigenen Familiengeschichte umzugehen. Weil wir wissen, es ist viel einfacher zu sagen, ja, die Deutschen, die Faschisten haben viel Schlimmes getan. Aber was ganz anderes ist zu sagen, mein Vater hat was sehr Schlimmes getan. Mein Vater war ein Täter. Und Martin Pollacks Aufgabe war sozusagen, wie ist die Verantwortung der Kinder der Täter? Was ist das für eine Last? Was ist das für eine Erbschaft? Und damit hat er sich das ganze Leben lang auseinandergesetzt. Also zum Glück war mein Vater in keinem Krieg. Er ist Nachkriegsgeneration, also das war genau die Generation der großen Hoffnungen, dass die Welt friedlich sein wird und dass die Kriege vorbei sind, dass die Kriege nur in die Museen gehören. Aber jetzt ist die Welt wieder anders. Ich glaube, schon in unserem Nachbarland Ukraine wird man sich sehr ernsthaft damit auseinandersetzen, wer ist jetzt der Täter, wie habe ich reagiert, soll ich mit der Waffe kämpfen, wie kann ich dazu beitragen, dass wieder Frieden herrscht. Ich glaube, das wird leider uns immer als Menschen begleiten und für meine Kinder wird es wieder eine völlig andere Erfahrung. Die sind schon in die Freiheit geboren, ich bin noch in eine Diktatur geboren. Meine eigene Kindheitserinnerungen sind noch an Realsozialismus der Tschechoslowakei. Ich glaube, es wird immer Krisen geben und die Vergangenheit wird sicherlich immer eine wesentliche Rolle dabei spielen. Welche Zukunft haben wir?
Wie waren denn die Reaktionen auf den Film, nachdem er 2024 seine TV-Premiere hatte und dann auch im Programmkino Lumière gezeigt wurde?
Ich glaube grundsätzlich sehr positiv. Es gab viele Besprechungen, auch in Zeitungen. Und ich muss auch sagen, dass die Reise zur Vorpremiere in Banská Bystrica im Museum des Widerstandes war Martin Pollacks letzte Reise. Dann durfte er nicht mehr reisen und war nur noch im Spital. Also wir waren sehr glücklich, dass er selbst ganz begeistert war von dem Film. Das war uns sehr wichtig.
Martin Pollack hat sich in seinem Schaffen immer gegen das Vergessen engagiert. Die Zeiten des Nationalsozialismus und Faschismus in der slowakischen Ausprägung des Kriegsstaates unter dem katholischen Priester Josef Tiso sind Geschichte. Der kommunistische Totalitarismus wurde 89-90 überwunden. Könnte Martin Pollack denn heute beruhigt auf die Slowakei schauen?
Nicht auf die Slowakei und nicht auf seine Heimat Österreich. Er war wirklich bis zum letzten Atem ein sehr kritischer Mensch, ein sehr wachsamer Bürger. Er hat noch letztes Jahr wirklich schon sozusagen auf dem Todesbett die letzten Texte geschrieben und auch einen Aufruf zur slowakischen Kultur. Also er hat einen Aufruf auf die österreichischen Kolleginnen, Autoren und Journalistinnen geschrieben, genannt kultureller Kahlschlag in der Slowakei. Und da zitiere ich: Das, was gerade in der Slowakei passiert, das betrifft uns alle, das geht uns alle an. Zitat Ende.
Wir sind die Nachfahren von Tätern. Dem müssen wir in die Augen blicken. Und das müssen wir erzählen. Darüber müssen wir schreiben. Sonst wird das nie vergehen.
Kulturspiegel.
Heute stellen wir Ihnen das Pavol Orsak Vjestoslav Theater, kurz DPOH, vor. Natürlich ist es für Gäste aus dem Ausland eher schwierig, ein Schauspielstück zu verfolgen, wenn sie die Sprache nicht verstehen, geschweige denn Feinheiten und Pointen. Ich habe mich mit meinem 8-jährigen Küchenslowakisch mal daran gewagt und möchte dieses Theater empfehlen, zumal es seine Stücke auch oft musikalisch illustriert. Vor allem aber, weil es ein kultureller Leuchtturm der Stadt und des Landes ist, und zwar ein moderner, freier, mutiger. Das DPOH ist kein Staatstheater, auch kein städtisches Theater mehr, sondern seit 2022 eine unabhängige gemeinnützige Organisation und hat seinen Sitz in einem ehemaligen Bankgebäude mit bemerkenswerter Architektur. Ich sah das Stück Bratislavske srdce, Bratislava Herz, eine weitere Produktion aus der dramaturgischen Linie über Bratislava Persönlichkeiten, in diesem Falle über die bedeutende Kunsthistorikerin und Museologin Alžbieta Günterová-Majerová unter der Regie von Mariana Luteranová. Geschrieben wurde es nach umfangreichen historischen Recherchen von Anna Gruskova. Die slowakische Film-, Theater- und Radioautorin Anna Gruskova wurde 1962 in Modra nahe Bratislava geboren. Sie schloss ihr Studium der Theater- und Filmwissenschaft an der Karls-Universität in Prag ab und absolvierte einen einjährigen Kurs an der Filmfakultät der Hochschule für musische Künste in Bratislava. An der Slowakischen Akademie der Wissenschaften verteidigte sie ihre Dissertation über die slowakische Rezeption des Hauptautors der Wiener Moderne, Arthur Schnitzler, und über setzte ihn auch ins Slowakische. Ihr Drama Rabinka wurde 2012 am Slowakischen Nationaltheater aufgeführt. Als Filmemacherin drehte sie mehrere Dokumentarfilme, so beispielsweise 2018 über die karpatendeutsche Minderheit in der Slowakei unter dem Titel Traurige Sprachen. Vor allem aber standen und stehen starke, bei aller Dramatik der Lebenslinien zumeist herzerwärmende Frauenpersönlichkeiten im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Ich freue mich, dass Anna Gruskova zu uns in die Rundfunkpyramide gekommen ist und möchte Sie als erstes fragen, würden Sie sich als eine feministische Autorin bezeichnen?
Naja, es gibt sehr viele Feminismen. Im gewissen Sinne bin ich Feminist, sicherlich, weil ich glaube, dass die Frauen dieselbe Rechte haben wie die Männer. Und das ist Grund des Feminismus.
Die Inszenierung setzt ja auf ein schlichtes, pragmatisches Bühnenbild und das in bester Theatertradition. Und sie ist klar strukturiert und berührt ohne Effekthascherei. Teilweise hat es komödiantische Elemente bei aller Tragik. Und das achtköpfige Ensemble agiert absolut homogen. Und doch ist jeder und jede ein individueller Typus. Großartig zum Beispiel fand ich die Szene, als alle dicht gedrängt über und untereinander in Alžbietas enger, bescheidener Einraumwohnung versammelt sind. Unsere Alžbieta liebt ja ihre Stadt über alles, ihre Arbeit, ihren Sohn, alles Schöne und Menschliche, obwohl sie immer wieder mit schlimmen Schicksalsschlägen und politischen Repressionen konfrontiert war. Am Ende des Stücks steht der nüchterne Bericht über ihren Tod. Sie wurde von einem Auto überfahren. Für mich war das wie eine Metapher für ein unausweichliches von allem überrollt werden. Wie ist es Ihnen gelungen, diese Frau dem Vergessen zu entreißen?
Sie war nicht total vergessen eigentlich. Sie wurde schon bekannt bei der Künstlerhistoriken und Künstlerhistorikerinnen. Und es gibt sogar Alžbeta Günterová-Majerovas Preis. Und der wird jedes Jahr einem Historiker oder einer Historikerin verliehen.
Wie sind Sie auf die Person gestoßen? Und vor allem, Sie haben sich ja ganz intensiv und eng mit ihr beschäftigt.
Ich habe sehr viel mit dem Thema Holocaust zu tun. Und wegen dieser Arbeit bin ich auf einen interessanten Fakt gestoßen, dass sie sollte ein Verzeichnis von den jüdischen Kunstwerken schreiben. Und natürlich, es ist ein bisschen heikel, weil damit hat sie auch der damaligen nazistischen Regierung geholfen. Aber auf einer anderen Seite, wenn man diese Werke beschreibt, dann konnte man sie wahrscheinlich auch wiedergeben. Also Alžbeta Günterová-Majerová, Elisabeth Günter-Meyer, wir können sie auch so nennen, weil sie benutzte auch diesen Namen.
Also sie ist deutscher Herkunft.
Sie ist halb deutscher und halb ungarischer Herkunft, aber natürlich wie alle alten Pressburger, sie war Pressburgerin. Also sie waren nicht so in diesen Nationalitäten interessiert.
Ist ja ganz wichtig, dass wir nochmal darauf hinweisen, auf diese Mehrsprachigkeit, die völlig normal war.
Ja, Deutsch und Ungarisch meistens, Slowakisch nicht so viel.
Das kam
aber dann natürlich war es mehr und mehr auch Tschechisch dazu. Und also Bratislava war total interkulturell. Es lebten hier auch viele Juden, auch Kroaten, auch Zigeuner natürlich. Also es war wirklich eine total bunte Stadt mit vielen Nationalitäten. Also Alžbeta, sie wurde Lili genannt, das haben Sie gehört im Stück.
Im Stück, ja.
Ja. Sie absolvierte ein zweijähriges Studium an der staatlich geförderten Kunstschule von Gustav Mali. Und dann 1925 schrieb sie sich ein an der Philosophischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava. Und sie studierte Museologie und Kunstwissenschaft und dann hat sie auch einen Doktortitel erwerbt. Und sie arbeitete im Stadtmuseum als Kuratorin zuerst und dann auch als eine Chronistin.
Was hat Sie so fasziniert an der Person, dass Sie dann sich so wirklich in den Menschen hineinversetzt haben und ja sogar in Betlia, im Schloss, im Herrensitz gewesen sind und quasi auf den Spuren der Alžbeta unterwegs waren?
Ihr Leben eigentlich war schrecklich, weil sie wurde immer von der Stadt verfolgt und ihr Mann wurde getötet im Gefängnis. Er war eine wirklich anerkannte Persönlichkeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Er war Sekretär des Obergerichtes in Brünn, also des tschechoslowakischen Obergerichtes. Er war ein Jurist. Und nach dem Krieg als Deutscher, er konnte keine Arbeit finden, er sollte sogar vertrieben werden mit dem kleinen dreimonatigen Sohn. Also es war schrecklich, aber irgendwie hat sie es so gemacht, dass er bleiben konnte, aber trotzdem, er konnte keine Arbeit finden. Und dann hat er eine Stelle an der amerikanischen Botschaft gefunden als Dolmetscher. Aber nach einer Woche der Arbeit wurde er verhaftet und wieder nach einer Woche wurde er getötet angeblich. Also sie wusste nichts, wo er ist, was er macht oder so. Und das ist nicht alles. 1952 wurde sie aus ihrem Haus weggeschickt. Weil dieses Haus hat jemandem gefallen. Es war sogenannte Aktion B. B wie Bitte, wie Wohnungen.
Ja. Und sie kommunistische sollte, Aktion.
Kommunistische Aktion, weil es waren wenige Wohnungen nach dem Krieg. Und also diese neue Eliten, die wollten sehr gut wohnen. Und sie wurde geschickt zu den ungarischen Grenzen, um dort in Landwirtschaft zu arbeiten. Aber sie wurde schon anerkannt als Pionierin der slowakischen Kunstwissenschaft und genau in derselben Zeit wurde der Direktor des Herrenhauses Betliar verhaftet Und die hatten niemanden, also die hatten die Aschbetta angerufen, um dort zu arbeiten. Und sie war für Bettler ganz wichtig, weil sie machte die ganze Inventarisierung und sie hat geholfen, dass es nicht ein Erholungsheim für die kommunistische Regierung wird. Es sollte sogar ein Wohnheim für die Studenten von Bergbau sein, aber sie war so intensiv in ihrem Engagement, dass es als ein Museum blieb.
Und dort sind Sie ja gewesen im letzten Sommer, wenn ich mich recht erinnere, und sind richtig eingetaucht, weil es ist natürlich wirklich erhalten, wie es einst gewesen ist. Ja. Und das muss Sie doch sehr fasziniert haben dort in dieser Zeit. Wie ist aber der Gedanke entstanden, daraus ein Theaterstück zu schreiben?
Wie ich schon gesagt habe, also die Kunsthistoriker und Kunsttheoretiker, die kennen Aschbetta gut, aber die sozusagen normale Leute, die kennen sie nicht. Also sie ist in diesem Sinne total unbekannt. Und ich habe gedacht, vielleicht ein Theater konnte das ändern. Und es ist auch so, dass in dieser Zeit die Denkmäler total bedroht sind, weil unsere Kulturpolitik ist nicht zu unseren Denkmälern sensitiv. Es gibt sogar weniger und weniger Geld. Und in dieser Atmosphäre, denke ich, ihr Schicksal ist total aktuell. Also unser Ministerium der Kultur auf einer Seite deklariert sich slowakisch und national und so weiter, aber alles das, es macht, ist total antinational. Wenn man die slowakischen Museen sieht, auch die wichtigsten in Martin oder in Bratislava, meistens sind sie nicht im guten Zustand und auch die Archive. Und es gibt immer weniger und weniger Geld für diese Museen und Archiven. Und in dieser Zeit auch die Direktoren und die Direktorinnen, zum Beispiel von Betliar, sie wurde abgerufen. Und auf diesen Stellen mit Qualifikation kommen Leute, die fast keine Qualifikation haben. Dasselbe ist in der slowakischen Nationalgalerie oder im slowakischen Nationalmuseum. Also es ist eigentlich schrecklich, dass die Situation aus der 50er Jahren, wenn qualifizierte Leute zu Personalschrott werden, dass es sich wiederholt. Und deswegen ist die Inszenierung aktuell.
Ich danke Ihnen, Frau Gruskova, Theaterautorin, die heute bei uns bei RSI im Studio zu Gast war. Vielen Dank und alles Gute.
Danke für die Einladung.
Und damit sind wir am Ende des Magazins aus der Rundfunkpyramide Bratislava. Am Mischpult war Eva Medelska und vom Mikrofon verabschiedet sich Kai Zeisberg. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Dovidenia a do počutia.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, Postbox 55 in 84545 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk, E-Mail rsi-german@rtvs.sk.
Pozri se do neba, ako letia ptáci, ako to, že vždy vedia, kadiaľ majú ísť. Domov vždy doletia, vyviaznú s bleskou hromov. A tak pozri sa do neba, môže sa ti to zísť. Každý krok je lepší, ako len tak stáť. Keď nevieš, kadiaľ ďalej, tak sa vráť. Vtáci vedia, že nič nie je náhodou, len sa nechať unášať prírodou. A tak sa nechávam unášať prírodou. Keď si nás prudký vietor podá, som pripravený obetovať, čo mám, ako Samaritán, čo putuje sám. Len spolu môžeme ďalej doletieť. To vtáci v krdli vedia najlepšie. Len s tebou.
Často premýšľam, aj keď netreba, ako nás vidia vtáci.
Či majú aj oni nám čo to závidieť?
Spletí lások a rozchodov anténa blesko s vodou.
A či môžu sponad oblakov čo si pekné uvidieť?
Každý z nás je lepší ako to, čo hrá. Stačí čosi malé ľudské a hneď to vzdá.
Vtáci vedia, že nič je náhodou, len sa nechať unášať.